unter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Guten Tag. Ich darf Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen wir Einblick in die Redaktion der Salzburger Nachrichten geben, wie wir arbeiten und was uns Journalisten so bewegt. Im Moment ist das ja vor allem der Wahlkampf. Nach dem plötzlichen Ende der ÖVP-FPÖ-Regierung werden die Wähler bekanntlich am 29. September wieder zu den Urnen gerufen. Bis dahin kämpfen die Parteien um jede Stimme. Der Ton dabei wird immer rauer. Warum das so ist und wieso lange und aggressive Wahlkämpfe der Demokratie auch schaden können und wie man die Parteien zügeln könnte, darüber spreche ich heute mit dem Innenpolitikchef der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller. Hallo Andreas.
Ja, servus Marian.
Wir befinden uns mitten im Wahlkampf. Wir befinden uns mitten in der Produktion für die morgige Ausgabe, wo der Wahlkampf natürlich auch wieder Thema sein wird. Du bist seit Jahren Innenpolitik-Journalist und begleitest diese Wahlkämpfe, denn wie viel der Wahlkampf ist das eigentlich?
Also ich habe nicht mitgezählt, aber es ist sicher schon zweistellig und wenn ich dann noch Landtagswahlkämpfe und Gemeinderatswahlkämpfe und EU-Wahlkämpfe mitzähle, dann wird schon ein hoher zweistelliger Betrag rauskommen sozusagen.
Okay, was hat sich so im Laufe der Jahre verändert bei den Wahlkämpfen? Wie sind die anders als früher?
Naja, sie werden immer schneller. Das hat natürlich mit den sozialen Medien zu tun, weil wir früher sind Wahlkämpfe hauptsächlich in Zeitungen und so ein bisschen auch im Fernsehen und im Radio gelaufen. Jetzt laufen sie in Twitter und auf Facebook und Instagram und dadurch müssen alle schneller werden, alle Beteiligten. Also die Politiker müssen schneller werden, die Pressesprecher müssen schneller werden und wir Journalisten müssen auch schneller werden. Das Ganze kriegt dann eine Eigendynamik, die oft gar nicht einmal gut ist, weil ich habe den Eindruck, dass der Wahlkampf, den wir jetzt erleben, ein wenig die Substanz vermissen lässt.
Inwiefern?
Weil, das hat auch der Chefredakteur Bertra vor ein paar Tagen geschrieben, weil das Hauptthema in diesem Wahlkampf ist eigentlich der Wahlkampf. Also die Parteien beschuldigen einander, Wahlkampfspesen oder Kosten nicht eingehalten zu haben oder einen unfairen Wahlkampf zu führen. Also das ist wahnsinnig selbstreflexiv und beschäftigen sich viel zu wenig mit Zukunftsfragen, wie also von Klima bis zur Pensionsreform und so weiter. Das findet in meinen Augen viel zu wenig statt. Wir versuchen natürlich in der Zeitung einen Gegenpol oder einen Gegenpunkt zu setzen und sehr wohl über diese Sachthemen zu berichten.
Und warum dreht sich das alles so im Kreis, glaubst du? Also warum ist der Wahlkampf an sich Thema? Ist da die Ibiza-Affäre
mit Schuld? Naja, natürlich. Weil man muss ja sagen, warum finden eigentlich Wahlen statt? Wahlen finden statt, weil die alte Regierung, also die türkis-blaue Regierung, mit einem großen Kracher, mit einem Skandal gescheitert ist. Und das ist logisch, dass da natürlich ein bisschen die Fetzen fliegen sozusagen und Schmutzwäsche gewaschen wird. Das ist ja wohl ganz natürlich. Aber trotzdem muss man halt als Journalist darauf achten, dass nicht nur diese Themen, also dass man jetzt nicht nur über Ibiza und nicht nur übers Schreddern und nicht nur über den Herrn Kickl sprechen, sondern eben auf diese Themen kommen, die in den nächsten 5 Jahren für Österreich entscheidend sein werden. Und das ist sicher nicht Schreddern und das ist nicht der Herr Kickl, sondern das sind eben ganz andere Themen.
Mhm. Was erwartet uns da noch?
Also in den nächsten Im Wahlkampf? Ja. Lassen wir uns überraschen. Es gibt Insider, die sagen, ja, da kommt noch irgendwas ganz Großes, also irgendein großer Megaskandal. Ja. Ich muss gestehen, mir genügt schon der Ibiza-Skandal, ich brauche keinen zweiten Skandal. Also ich bin der Meinung, dass dieser Wahlkampf auch schon viel zu lange dauert. Nicht? Der hat im Mai begonnen und schleppt sich jetzt in die 3. oder 4. Septemberwoche. Ich glaube, es wird nicht mehr wahnsinnig viel Sachliches kommen. Mhm. Man kann nur versuchen, jetzt auch als Journalist gesprochen, das Niveau sozusagen nicht zu unterschreiten und nicht beizutragen zu dieser Schlammschlacht, sondern wie gesagt, also sachlich zu bleiben.
Gibt es irgendwas, was sich überrascht hat bis jetzt in diesem Wahlkampf?
Ja, in diesem Wahlkampf hat mich schon ein bisschen auch die Härte der Auseinandersetzung überrascht. Mhm. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Thematisieren des Wahlkampfes, nicht, dass sie die Parteien mit Schmutzkübeln bewerfen, dabei ist ja eigentlich bekannt, dass das nichts bringt. Nicht? Wenn die Partei A schlecht über die Partei B redet, schadet das möglicherweise der Partei B, aber es schadet auch der Partei A nicht. Und also aus dieser eher simplen Erkenntnis haben komischerweise die Parteien relativ wenig gelernt. Und es ist also ein Wahlkampf, wo, wie gesagt, die Fetzen fliegen. Und ich halte das für die Demokratie, ehrlich gesagt, nicht für wahnsinnig wahnsinnig gut, dass sich die Parteien, einander quasi anschütten, weil das natürlich zu einer Politik und dann vielleicht sogar zu einer Demokratieverdrossenheit führen kann.
Aber ist dieser Wahlkampf schmutziger als frühere? Ich kann mich noch aus dem Geschichtsunterricht an Wahlplakate erinnern, wo vor allem die Großparteien gegeneinander massiv mit Dreck beworfen haben.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine, und wenn man ganz weit zurückgeht, ich meine, der Waldheim-Wahlkampf im Jahr 1986, und das ist jetzt wirklich schon eine Weile her, also der war ja auch nicht von schlechten Eltern, und im Jahr 1970 gab es sogar antisemitische Untertöne gegen den damaligen SPÖ-Vorsitzenden Kreisky, also der war damals noch gar nicht Bundeskanzler. Das ist schon wahr, man soll nicht wehleidig sein. Aber ich glaube, es ist halt schon so, dass durch die Social Media die Durchdringung der Gesellschaft mit dem Schmutz des Wahlkampfs eine viel stärkere ist, als das früher der Fall war. Nicht? Und da, glaube ich, muss man ein bisschen achtsam sein und aufpassen.
Mhm. Ist ja auch so, dass über die sozialen Medien ich den Eindruck habe, dass viel über die Bande gespielt wird. Ne? Also die Auseinandersetzung mit dem offenen Visier, quasi wie es früher gab, vielleicht, die ja auch mitunter hart waren, werden weniger. Dafür tauchen irgendwelche ominösen Blogs auf oder Facebook-Seiten.
Oder auch Vereine.
Wie schwer ist es da als Journalist, so die Linie auch beizubehalten, dass man nicht auf jeden Zug aufhüpft, der jetzt durch die sozialen Netzwerke
geht? Ja, das ist eine gute Frage, nicht? Weil die Gefahr besteht eben darin, dass man sich instrumentalisieren lässt und das Geschäft von irgendwelchen Menschen sozusagen erledigt, die vielleicht einer Partei nahestehen, und man kriegt das gar nicht mit. Ich habe jetzt 36 Jahre Erfahrung, da kann man vielleicht sich schon auf gewisse Dinge einen Reim machen und fällt nicht in jede Falle hinein. Grundsätzlich glaube ich, dass die politischen Parteien bei uns einfach zu viel Geld haben. Mhm. Sonst würden sie gar nicht auf die Idee kommen, Blogs zu betreiben und Vereine zu gründen und Dinge über die Bande zu spielen. Also ich sage immer, wenn man die Parteienförderung halbieren würde, hätten wir eine sauberere Politik, nämlich weil viele, viele dieser Dummheiten, die wir in diesem Wahlkampf erleben, gar nicht finanzierbar werden.
Ich muss jetzt ein bisschen ausholen mit der nächsten Frage, aber es scheint ja so, dass nach Ibiza und dieser Hacker-Attacke auf die ÖVP irgendwie alles möglich erscheint. Ich habe zuletzt einen Kommentar gelesen in einer anderen Tageszeitung, um ehrlich zu sein, von einer innenpolitischen Beobachterin, und die hat gesagt, es sei bezeichnend, dass überhaupt darüber diskutiert wird, ob der Hack auf die ÖVP tatsächlich stattgefunden hat oder ob es vielleicht ein mediales Ablenkungsmanöver war. Aber alleine die öffentliche Debatte darüber, ob es stimmt oder nicht, ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Politik, weil alles möglich erscheint. Man zweifelt an der Politik prinzipiell. Wie kommen wir da wieder raus?
Ja, also erstens muss ich sagen, das ist schon ein Stück weit richtig, denn man traut natürlich allen alles zu, wo natürlich auch die Parteien ihr gerüttelt Maß an Schuld haben, weil ja die Parteien einander ständig bezichtigen, nur Übles zu wollen und sozusagen Halunken zu sein. Wir Journalisten hätten die Aufgabe, da halt nicht mitzuspielen, ne? Weil deine Frage war, wie kommen wir da raus? Ich meine, ich kann nur sagen, durch Selbstdisziplin, also journalistische Selbstdisziplin, indem wir eben solche Dinge durchleuchten und hinterfragen und hinter die Kulissen blicken und nicht alles einfach nur referieren und nachbeten. Ne? Und darüber bemühen wir uns eigentlich sehr.
Aber wird nicht genau das immer schwieriger? Also wir haben das in unserem ersten Gespräch hier an dieser Stelle kurz nach dem Ibiza-Video auch kurz besprochen. Man steht als Redaktion einer immer größeren werdenden PR-Maschine gegenüber. Das zeigt sich wahrscheinlich im Wahlkampf jetzt wieder.
Ja, das ist richtig, nicht? Weil die Zeitungsredaktionen und die innerpolitischen Ressorts sind über die Jahrzehnte ungefähr gleich geblieben. Während die, wenn ich so sagen darf, die Gegenseite, also die politischen Büros, die Pressesprecherbüros, die sind aber wahnsinnig größer geworden, also die haben sich vervielfacht, nicht? Jeder Politiker hat ja schon mehrere Pressesprecher und Agenturen, die darauf achten, wie er in der Öffentlichkeit rüberkommt. Und wir Journalisten sind im Grunde immer noch Einzelkämpfer, die nicht diese Ressourcen haben, über die die Politiker verfügen. Ja, das hängt unter anderem mit der überbordenden Parteienfinanzierung zusammen. Sie können sich das alles leisten. Es hängt damit zusammen, dass im öffentlichen Bereich, also wenn es sich um Minister handelt oder um den Bundeskanzler, der ja sogar Steuergelder für solche Dinge verwenden kann, das halte ich von übel. Also ich meine, es wäre einmal geboten, zumindest einmal große Transparenz herzustellen, damit man ganz genau weiß, wer arbeitet wo, in welchem Ministerium und wie viel Geld kostet das alles, dann wird der Öffentlichkeit vielleicht schon ein wenig, würden ihr die Augen aufgehen, und es würde vielleicht dazu beitragen, dass diese diese Überkommunikation, die da betrieben wird, ein wenig reduziert wird. Und das wäre durchaus im Sinne der Demokratie.
Mhm. So viel zum Journalismus. Vielleicht noch ganz kurz zur Politik an sich. Die muss ja aus der Nummer auch irgendwie wieder rauskommen, bezüglich des Zweifels an der Politik. Weil es ist doch absurd, dass ein demokratischer Wettbewerb selbst an der Demokratie rüttelt, also weil sie den Zweifel an dem System oder an den Parteien nährt. Wie kommen die Parteien da wieder raus? Was muss sich ändern?
Na gut, da bin ich ein alter Optimist. Und ich meine, wenn man nach Amerika blickt, die haben ja sogar alle 2 Jahre Wahlkämpfe, nicht? Weil der Kongress ja alle 2 Jahre gewählt wird und der Präsident alle 4 Jahre, was auch relativ häufig ist. Also die sind im permanent Wahlkampf und trotzdem hält die dortige Demokratie jetzt schon seit weit über 200 Jahren. Und auch in Österreich hat sich herausgestellt, dass, also wenn die Parteien einander vor den Wahlen befetzen, dass sie nach den Wahlen dann relativ vernünftig miteinander reden und sogar Koalitionen bilden. Also da mache ich mir keine Sorge. Ein bisschen Sorge muss man sich machen um die politische Kultur, Thema Politikverdrossenheit. Mhm. Bei einem ganz normalen Österreicher, eine ganz normale Österreicherin, die nicht so wie wir jetzt, wie wir beide jetzt quasi in dieser innerpolitischen Blase sind, aber normale Zeitungsleser, die einen normalen Beruf haben im Gegensatz zu uns, nicht, wenn die das Ibiza-Video sehen und dann ein halbes Jahr miterleben, wie die Parteien einander befetzen und beschimpfen, dann werden die möglicherweise Zweifel an unserem demokratischen System bekommen. Und das finde ich absolut nicht gut. Also die Forderung muss lauten, Wahlkämpfe radikal zu verkürzen. Mhm. Es ist ja nicht einzusehen, dass wenn am 17. Mai das Ibiza-Video sozusagen platzt, dass wir dann am 29. September erst wählen. Warum haben wir nicht am 1. Juli gewählt? Dann hätten wir jetzt schon längst eine neue Regierung. Also dieser überlange Wahlkampf, das gehört reduziert, da muss man sich nach der Wahl was einfallen lassen, kürzere Fristen etc. Dann sollten wir auch dran gehen, vielleicht kürzere Phasen der Regierungsbildung herbeizuführen. In Deutschland ist es meistens so, dass nach 4 Wochen nach der Wahl schon die Regierung steht. Bei uns dauert es immer Monate, überhaupt nicht einzusehen.
Wir werden wahrscheinlich hoffen auf die berühmte Regierung vor Weihnachten.
Ja, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die kriegen werden, nicht? Weil selbst wenn man unterstellt, dass der Herr Kurz eh am liebsten wieder mit den Freiheitlichen zusammengeht, nicht, der muss auch vorher ein paar Ehrenrunden mit den Sozialdemokraten und mit den Neos drehen. Also das dauert ja alles seine Zeit. Also wahrscheinlich wird es Frühling 2020 werden, bis wir endlich wieder eine neue Regierung haben. Und das ist einfach zu lang, das ist nicht gut für dieses Land.
Stichwort politische Kultur, wie schädlich sind da so niveaulose Diskussionen über, ich kann mich erinnern, was die Politiker essen, zum Beispiel Schnitzel-Affäre bei der Frau Pamela Rendi-Wagner oder wo sie Kaffee trinkt, wie hilfreich oder schädlich ist das in der politischen Auseinandersetzung?
Ja, also ich muss sagen, mich persönlich interessiert das null, wo die Frau Rendi-Wagner ihren Urlaub verbringt oder was sie isst, aber grundsätzlich halte ich das jetzt nicht für so verwerflich, denn man muss im Wahlkampf, der ist eh ernst genug, vielleicht auch ein bisschen auf die Unterhaltung denken. Und da kann man die Kandidaten schon fragen, was ist ihre Lieblingsspeise, was ist ihr Getränk. Bedenklich fände ich es nur, wenn das quasi das einzige Wahlkampfthema wäre. Also dann wäre das abzulehnen.
Was findest du am spannendsten an diesem Wahlkampf oder an welcher Wahlkampfauseinandersetzung?
Naja, ich finde am spannendsten die Frage, die leider nie beantwortet wird vor den Wahlen, nämlich wer mit wem regieren wird. Denn es ist doch ein Unterschied, beispielsweise jetzt für einen Sebastian Kurz-Wähler, für einen ÖVP-Wähler, macht es einen Riesenunterschied, ob die ÖVP nachher mit den Neos zusammengeht oder mit den Freiheitlichen. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht und das kann man bei den übrigen Parteien genauso durchdeklinieren. Daher würde ich mich freuen, wenn die Parteien schon vor den Wahlen erkennen lassen, mit wem sie regieren wollen. Also diese Frage finde ich wahnsinnig spannend, aber wir werden sie vor der Wahl nicht beantworten können.
Das führt mich zur nächsten Frage. Was erwartet uns am Wahltag? Was sagt deine Erfahrung?
Naja, ich meine, meine Erfahrung sagt, man soll sich auf nichts verlassen. Aber wenn ich mir die Umfragen so anschaue, da bewegt sich seit Mai genau nichts. Also die Umfragewerte der Parteien sind stabil seit 17. Mai oder 18. Mai. An dem Tag ist die Regierung mehr oder weniger gescheitert. Und jetzt muss man sagen, Umfragen sind halt immer nur ein Momentaufnahme und so weiter. Aber ich glaube, dass die Reihenfolge der Parteien relativ fest steht. Also die ÖVP wird wahrscheinlich gewinnen. Das Rennen um Platz 2 ist noch das Spannendste, nämlich die Blauen oder die Roten, wer wird die Nase vorn haben. Die Grünen werden im Nationalrat sitzen, die Neos ebenso, der Herr Pilz nicht mehr. Also ich glaube, dass die Überraschung wird sich in Grenzen halten.
Okay, die letzte Regierung, die über die volle Legislaturperiode gehalten hat, ist schon eine Zeit lang her. Wann kommt der nächste Wahlkampf?
Ich hoffe noch lange nicht, aber ich würde nicht ausschließen, dass, falls die ÖVP wieder mit den Freiheitlichen zusammengeht, dass das wieder nicht über die 5 Jahre gehen wird.
Na gut, ein weniger optimistischer Ausblick am Schluss. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.